Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Ich liebe dich. Von diesem Vater möchte ich eine Geschichte lesen, die Jesus einmal erzählt hat. Da heißt es, Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten und in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen können. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot. Nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihm wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam der Vater heraus und redete mit ihm. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt doch das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie wir es immer nennen? Und auch in der Presse wird dies öfters mal zitiert. Da ist ein Fußballspieler, der seinen Verein verlässt, um bei Bayern München zu spielen. Und er packt es nicht und schafft es nicht. Und dann kommt er zurück in seinen Heimatverein und heißt es, der verlorene Sohn ist wieder zurück. Der verlorene Sohn hier im Gleichnis, das Jesus erzählt, da hat der Vater nicht diesen spöttischen Unterton. Ah ja, guck, er hat es nicht gepackt, jetzt kommt er wieder zurück. Nein, er hat eine ganz andere Einstellung zu seinem Sohn. Er ist wirklich froh. Und wenn wir diese Geschichte betrachten, so haben wir sie wahrscheinlich schon oft gehört in der Sonntagsschule als Kinder oder schon oft Predigen darüber gehört. Wenn ich diese Geschichte auch in asiatischen Gemeinden oder in japanischen Gemeinden hauptsächlich predige, so ist es mir wichtig, dass ich hier auch die Aspekte betrachte, die auch Leute in Asien und Afrika aus dieser Geschichte lernen können. Denn es ist eine sogenannte scham- und orientierte Kultur, da kann man das Gesicht verlieren. Und oft ist es so, auch als ich am Sonntag, vergangenen Sonntag in Mannheim gepredigt habe, in dem Gottesdienst dort, da habe ich darüber gepredigt, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Dann habe ich gesagt, ja, Jesus ist am Kreuz von Golgatha für die Dinge gestorben, für die, die du schämst. Weil das verstehen die Leute. Sünde können die nichts mit anfangen, wenn man keinen Hintergrund hat. Aber das ist bei den Asiaten das Entscheidende, die Dinge, für die ich mich schäme. Das heißt, wir würden sagen, für unsere Schuld, unsere Sünde. Und genau aus diesem Gesichtspunkt möchte ich auch diese Geschichte einmal betrachten. Der verlorene Sohn hat sich geschämt, wir würden sagen, er hat gesündigt. Interessant bei einer Schamkultur ist, erst hat er mal sein Geld, also alles verkauft, hat Geld, alles zu Geld gemacht und ist weit weg in ein fremdes Land. Weit weg von den Augen des Vaters. Und weit weg konnte er sich Dinge erlauben, die er sich unter den Augen des Vaters oder seiner Familie oder da, wo er bekannt war, nie hätte erlauben können. Aber weit weg hat er Dinge gemacht, wo ihn keiner kannte, die er daheim nie gemacht hätte, nie zu wagen gemacht hätte. Das war das Erste. Das Zweite war, dass er dann, als er weg war, sein Geld verprasst hat. Er war tief gesunken. Er hat bestimmt viele Freunde gehabt durch das Geld. Und jetzt, wo das Geld weg war, wo blieben da die Freunde? Wo blieben da die Freunde? Die waren weg. Denen ging's nicht um ihn. Die wollten ihn ausnehmen. Das Geld hat er verprasst. Weiß nicht, damals, heute im Mittleren Osten, setzt man Geld für die Rennkamele, also die Wüstenscheichs da, verprassen da ihr Geld. Dann kam die Wirtschaftskrise, eine Hungersnot, und auch er konnte mit dem Geld, was er noch hatte, nichts mehr anfangen. Und er wurde abhängig von einem reichen Gönner, der ihn irgendwo irgendeine Arbeit noch gerade so beschaffen hat. Und dieser reiche Gönner ließ ihn eigentlich auch fallen. Denn es ist das Schlimmste, was einem Menschen aus dem Mittleren Osten passieren kann, dass er mit Schweinen in Berührung kommt, dass er Schweine hütet. Sagt das mal einem Juden oder einem Muslim, das ist unvorstellbar. Das ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann, die größte Bestrafung. Und war auch bei uns in Deutschland im Mittelalter, habe ich das nachgelesen, da wurde ein Schwein genommen, da wurde ein Jude draufgesetzt und dann links und rechts standen die Leute und dann die Judensau nannte man das, um ihn zu demütigen, um ihn fortzuführen. Das ist Gesichtsverlust. Das ist genau das, was auch eben diesem jungen Mann passiert ist, diesem jüngeren Sohn passiert ist. Es ist ein Gleichnis. Und dann ist er so tief gesunken, dass er noch nicht mal den Schweinefraß zu essen bekommen hat. Er wollte das, was die Schweine übrig, das wollte er haben, bekam er nicht. Wie fühlte er sich? Weit weniger wert als ein Schwein. Wenn dein Lebenstraum zerstört, dann bist du am Boden. Ich habe in Japan in der ersten Gemeinde, wo wir waren, einen jungen Mann getroffen, der war in der Alpinen, also Abfahrtslauf und Slalom, Riesenslalom in der Nationalmannschaft. Und dann hatte er Probleme mit dem Knie und musste seine Karriere an den Nagel hängen. Und er hat gesagt, er war so unten, er wusste also nicht, wie es weitergeht. Das war alles, wo er seine Kraft und seine reingestellt hatte, seine Hoffnung und alles und Energie und Zeit. Und dann war er da und wusste nicht, was los ist, was er machen sollte. Zum Glück kam ihm eine Christin, ist ihm eine Christin begegnet und erzählte ihm von dem, für den es sich lohnt zu leben. Auch mit einem kaputten Knie ist er da willkommen. Und als wir ihn getroffen haben, war er schon seit 2 Jahren Christ und war wirklich fröhlich und hat erzählt, wie ihm eigentlich diese Zeit auch geholfen hat, eigentlich im Nachhinein geholfen hat, um Jesus zu finden. So war eigentlich auch diese Zeit für den verlorenen Sohn eine Zeit, wo er an die Umkehr gedacht hat. Er fühlte sich weniger wert wie ein Schwein. Er ging in sich, er kam zur Besinnung. Was war sein Plan? Sein Plan war, er sagt, ich bin nichts mehr wert, ich bin auch nicht mehr wert, der Sohn genannt zu werden. Aber vielleicht findet ja mein Vater noch eine Stelle als Knecht. Gut, da habe ich mein Einkommen. Er fühlte sich als nicht würdig, weiterhin der Sohn genannt zu werden. Interessanterweise, auch sein älterer Bruder machte seine Würdigkeit eigentlich an seiner Leistung fest. Der hat gesagt, ich bin würdig, dein Sohn zu heißen, ich habe deine Gebote gehalten und dir immer gedient und so. Und der andere hat gesagt, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, denn ich habe versagt. Beide haben ihre Würdigkeit als Söhne, also als Kinder von dem Vater, an ihrer Leistung festgemacht. Und ich habe Christen erlebt, die das gleiche Problem hatten. Die Gotteskindschaft wurde an einer gewissen Lebensführung festgemacht. Früher, als ich noch jung war, da wurde dann das an der Haarlänge und an der Rocklänge festgemacht. Vielleicht am Gottesdienstbesuch. Vielleicht auch, dass man, und da habe ich viele Christen erlebt, die gesagt haben, ich bring's nicht. Ich weiß, eigentlich sollte ich, aber ich bring nicht dieses und fühlen sich unwürdig, weil sie die Leistung, also weil sie die vor Gott nicht bringen. Diesen Maßstab, den sie sich selbst oder vielleicht Gott an sie anlegt. Der andere Bruder, der ist interessant zu sehen, der hat gesagt, ich tue das, was du willst, ich vermeide das Böse und also bin ich würdig. Der hat diese Haltung daran festgemacht. Nochmal Vers 29 und 30 zu lesen, da heißt es, 29 und 30, sein Vater ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu ihm, zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diente ich dir, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Du hast mir niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Also das war so seine Argumentation. Ich habe es verdient, der hat es nicht verdient. Leistungsdenken, das sich eingeschlichen hat, auch in unsere Gemeinden oder könnte auch in unsere Gemeinden sich einschließen. Manche Menschen sind so aufgewachsen in ihrem Elternhaus, dass sie sich auch in ihrem Elternhaus über Leistungen definieren. Das heißt, mir ist eine Familie, die Tochter ist richtig gut, Musik, die kann singen, hat Platten, also damals Platten hergestellt und super gut Klavier gespielt. Und das ist das, wo sie sich die Liebe des Vaters erkaufen wollte, sozusagen. Nur wenn ich meine Leistung bringe, dann werde ich geliebt. Wenn ich meine Leistung nicht bringe, werde ich fallen gelassen. Ein Prinzip im Sport sieht man im Moment. Da wird Jogi Löw über alle Himmel gelobt und dann bringt er die Leistung nicht und dann wird er richtig verdammt. Dann wird er fallen gelassen. Und das ist ganz typisch im Sport. Solange du deine Leistung bringst, da bist du in der Zeitung. Und wenn du sie nicht mehr bringst, dann bist du der letzte Dreck. Und genau das ist dieses Leistungsdenken, das sich eben auch manchmal in den Gemeinden auch ein Stück weit eingeschlichen hat oder in uns selbst auch drin sein mag. Paulus selbst musste das erfahren, dass er umdenken lernen musste. Paulus selbst war in diesem Leistungsdenken drin. Und er kann sagen, ich gehörte zur Elite der Pharisäer. Ich war am 7. Tag jüdisch beschnitten. Ich war beim berühmten Professor Gamaliel in der Universität. Ich hatte Zugang zum Hohen Rat. Ich konnte Christen sogar verfolgen. Und sogar noch im Ausland, in Damaskus, in Syrien, da konnte ich hin und hatte einen Zettel dabei, dass ich die Christen verfolgen kann und töten kann. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und dann ist ihm Jesus begegnet und alles hat sich gedreht und gewendet. Und er hat gemerkt, das, was vorher fromme Leistung war, das kann ich mir abschminken. Ich sehe es als Dreck an, hat er sogar geschrieben, wortwörtlich. Über diese Liebe Jesu, die mir begegnet ist, Liebe Gottes, die mir in Jesus begegnet ist. Manche sagen, ja, das ist wie er vorher die Christen verfolgt hat, so hat er nachher auch die Mission betrieben, so eifrig. Aber vorher war er ein Getriebener, nachher war er ein Geführter von Jesus. Die Liebe zu den Menschen hat ihn getrieben. Und vorher war es dieser Eifer für Gott, der ihn verschlungen hat. Was hat denn den jüngeren Sohn verändert? Also, was wollte er sagen? Ich habe gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu halten. Mach mich zu einem deiner Knechte. Und wenn wir dann lesen, was er wirklich gesagt hat, ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich mache mich zu einem deiner Knechte, hat er gar nicht mehr gesagt. Warum? Weil der Vater ihm entgegenkam, weil er ihm Sandalen gegeben hat, er hat ihm den Ring gegeben, der Ring, der ihn ausgezeichnet hat als Sohn. Er hat ihm Kleider besorgt, die eben auch als Kleider zu definieren waren. Wir sehen, er hat ihm die Ehre zurückgegeben ein Stück weit, die Sohnschaft, die zum Sohn dazugehört. Sie das mal vorstellen, wenn der Sohn zurückkommt, vielleicht am Dorf vorbeiläuft, die Leute sagen, guck, das ist der vom alten Sohn so, von dem reichen Mann und so. Das wäre eine Blamage gewesen für ihn, für sein Volk, also für seine Familie. Der Vater läuft ihm entgegen, der Vater begegnet ihm, der Vater, damals mit den langen Gewändern, die sie anhatten, rennt, muss man hochraffen, damit man rennen kann. Der Vater entblößt seine Knöchel, was damals auch unüblich war und in vielen Ländern heute noch unüblich ist. Das muss man immer bedeckt haben, die Knöchel. Er entblößt nicht nur seine Knöchel, er gibt sich eine Blöße. Und genau das, der Vater sich eine Blöße gibt, ist geschehen, als er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat und der sein Sohn am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Da war diese Liebe des Vaters, die bedingungslose Liebe des Vaters zu sehen. Seine Liebe ist nicht an eine gewisse Bedingung gebunden. Du musst das und das musst du bringen, dann liebe ich dich. Sondern Umkehr zu ihm, diese Beziehung zu ihm, das ist das, um was es ihm geht. Und als Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, hat Gott für uns den Weg frei gemacht, dass auch wir zu ihm kommen können. Diese bedingungslose Liebe des Vaters, damals zu sehen, dass er eben ihm entgegenkam und ihn wieder eingesetzt hat als Sohn und nicht als Knecht, drückt sich für uns aus am Kreuz, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn das einzige eigentliche Anliegen des Vaters, das war die Verbundenheit, diese Gemeinschaft, innige Gemeinschaft mit ihm. Und da wird auch der deutlich, dass eben was der ältere Bruder sagt im Vers 31. Er sagt, also der Vater sagt zu dem Bruder: Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber er hat es gar nicht gebraucht. Er hat es gar nicht in Anspruch genommen, das Mastschwein oder ein Böckchen oder sonst was. Er hat gar nicht gefeiert, was er hätte machen können, weil er in seinen Gedenken gefangen war, weil es nicht um die Liebe ging, sondern um das Halten von Geboten und alles das Schlechte vermeiden, das Gute tun. Die Realität sieht so aus: der eine meint, besser zu sein als der andere, obwohl beide eigentlich Söhne wahrnehmen in dem Gleichnis. Diese zwei grundverschiedenen Haltungen wollte Jesus eigentlich in diesem Gleichnis klar machen. Und wenn wir schauen, warum Jesus überhaupt dieses Gleichnis gesagt hat, dann lesen wir mal am Anfang des Kapitels Lukas 15, da heißt es: Es nahten sich aber zu ihm Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und dann fangen die Gleichnisse an von Dingen, die verloren sind und wiedergefunden werden. Und deshalb gehört auch dieses Gleichnis genau in diesen Textzusammenhang hinein. Die Pharisäer, die Sünder und Zöllner, die zu Jesus kamen, und die Pharisäer und Oberen und Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gelernt daraus? Dieses Gleichnis hat kein Ende wir wissen nicht, wie sie darauf reagiert haben. Haben sie erkannt, dass eigentlich sie mit dem älteren Bruder gemeint sind und die Pharisäer, die Sünder und Zöllner eben mit dem Ersten, mit dem jüngeren Bruder? Ich weiß nicht, ob sie es, manche vielleicht schon, manche vielleicht nicht, aber deshalb hat Jesus dieses Gleichnis gesagt. Und ich denke, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn oder zwei verlorene Söhne, könnte man fast sagen, ist eines dieser Gleichnisse, das am meisten bekannt ist, auch Nichtchristen bekannt ist. Ich hoffe, sie verstehen, warum es darin geht. Für uns ist es wichtig, dass wir eins merken: wir sind, wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm leben, geht es nicht um ein Leistungsdenken, wo andere an uns Maßstäbe anlegen oder wir selbst an uns selbst Maßstäbe anlegen, die wir gar nicht einhalten können. Sondern es geht darum, dass wir sagen: Ich habe vor dir gesündigt, ich komme zu dir, ich als dein Kind. Und er behandelt uns als mit seiner Liebe, als seine Kinder. Ich möchte zum Schluss beten. Vielen Dank, lieber Vater, lieber himmlischer Vater, dass wir das einfach durch dieses Gleichnis Jesu lernen können und wieder neu realisieren können. Schenk uns immer wieder neu diesen Aufblick zu dir, diese Verbindung zu dir im Gebet und einfach in der Verbundenheit zu dir. Vergib uns, wo wir vielleicht auch pharisäerhafte Züge haben und denken: Ja, eigentlich sind wir schon so gut, wie wir sind. Und wo wir vielleicht auf andere hinabsehen, vergib uns das. Schenk du uns, dass wir wirklich auf dich schauen und auf die Beziehung zu dir. Danke, dass wir auf dich vertrauen können, wo du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast und er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Danke, dass wir das immer wieder neu in Anspruch nehmen können. Amen.